Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast mit den supergeilen Rezensionen. Supergeile Gag übrigens wird später erklärt. Ihr wollt es, ihr kriegt es, wir spielen die Hits. Once more, gefühlsecht, gibt es jetzt alles hier über den Deutschen Buchpreis. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich bin natürlich nicht alleine und mache das wie immer mit meinen liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen dazugeschaltet aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salü. Und was wären wir ohne ihn? Den heimlichen Papst des Deutschen Buchpreises aus dem wunderschönen Münsterland, Robin.
Hallihallöchen.
Jetzt wundert ihr euch vielleicht und denkt euch, wow, diese drei Podcast-Nasen, was haben die denn genommen? In einer Folge stellen sie 20 Titel des Deutschen Buchpreises vor. Nein, das machen wir nicht. Wir sind Punks. Das wisst ihr spätestens, seit wir Eckhard Nickel hier in der Show hatten mit seinem Punk-Roman. Wir machen einfach nur die Bücher.
I see what you did, ja.
Ja. Cross-Promo zu uns selbst und Grüße gehen raus an Eckhard Nickel. Wir besprechen einfach die Bücher von der Liste, die interessant für uns aussehen. Das heißt, hier gibt es kleine Recaps zu Büchern, die wir ohnehin schon im Programm hatten und wo sich dann auch der Deutsche Buchpreis gedacht hat, das nehmen wir mal auf die Liste. Die sprechen wir hier nochmal schnell an. Und da haben wir noch drei neue Bücher von der Longlist rausgepickt, weil warum sollten wir uns auf die Shortlist beschränken? Wir machen hier in unserem Podcast, was wir wollen. Wir haben einfach noch drei Bücher obendrauf gesetzt, weil wollt ihr noch mehr? Wir geben mehr. Wie heißt es immer auf dem Jahrmarkt?
Eine Runde gratis, keine Ahnung.
Nächste Runde rückwärts.
Nächste Runde rückwärts, genau.
Das machen wir mit drei extra Büchern. Freut euch. Also hier jetzt das große Geballer. Wir schießen aus allen Rohren mit 8 Titeln aus der Liste des Deutschen Buchpreises.
Jetzt noch schnell einsteigen.
Ja, damit starten wir doch einfach direkt mal mit dem ersten Buch und einem Podcast-Liebling, den wir nicht nur hier persönlich ganz doll in unser Herz geschlossen haben, sondern auch dessen neues Buch, Heilung. Boah, Maike, was ist da los?
Ganz genau, wir reden selbstverständlich über einen großen Liebling dieses Podcasts, der schon mehrfach bei uns zu Gast war, weil er einfach fantastisch ist. Der wunderbare, oft kopierte, nie erreichte Timon Karl Kaleiter. Wir haben ihm schon beim Bachmann-Preis zugejubelt. Wir haben seinen Debütroman, Die Geschichte eines einfachen Mannes, abgefeiert. Jetzt eben, wie Robin gerade sagte, Heilung. Auch der Deutsche Buchpreis hat erkannt, hey, den sollten wir mal nominieren, hat dann den fatalen Fehler gemacht, ihn auf der Shortlist nicht mehr mitzunehmen. Sehr dumm, Deutscher Buchpreis. Buchpreis. Pfui, Jacques, was soll das? Ist uns wurscht. Wir feiern jetzt hier. Man muss auch mal ein bisschen Hass, spreaden, ne? Nicht immer nur die Liebe. Wir schauen jetzt nochmal darauf, worum es in dem Buch ging, das wir natürlich auch schon ausführlich in einer regulären Folge vorgestellt haben, die ihr allein deswegen schon nochmal hören solltet, weil Timon dort selbst zu Wort kommt und sein Buch erklärt. Worum geht's in Heilung? Wir haben hier einen namenlosen Protagonisten, der seit 3 Jahren nicht mehr in den Tiefschlaf findet und auf Anraten seiner Frau begibt er sich in ein entlegenes Gesundheitsressort in den Dolomiten, um das, was er seinen Zustand nennt, zu bekämpfen. Dieses gereizte, flackernde Bewusstsein zwischen Dauerermüdung und Traumzustand. In diesem luxuriösen Ressort, da treffen wir auf Besserverdienende, die das Innen therapieren wollen und das Außen optimieren. Denn, so heißt es im Text, ein Satz wie für uns gemacht, nur schön Menschen haben schöne Gedanken. Und mit diesem typischen genau, mit dem für Timon typischen doppelwürdigen Witz geht es hier also um Selbstoptimierung. Mit einem Mann Anfang 40, der verzweifelt versucht, mit seiner Frau ein Kind zu zeugen und Abhilfe für ein schwer zu bestimmendes Unbehagen sucht, das sein Leben durchdringt. Wir treffen in diesem Ressort gemeinsam mit dem Protagonisten auf jede Menge geheimnisvolle Figuren, vor allem Mana, die eine Gegenfigur zu seiner Frau Imogen ist. Und überhaupt haben wir hier jede Menge Spiegelfiguren in diesem labyrinthischen Oszillieren zwischen Innen und Außen, geraten immer mehr Gewissheiten des Protagonisten ins Wanken. Und gegen Ende des ersten Romanteils erinnert sich der Protagonist dann an einen alten Kindheitsfreund und sucht dann mit ihm gemeinsam das Heil in der Natur. Er besucht ihn nämlich auf dessen Bauernhof. Also, wir haben hier das Thema Selbstoptimierung, Achtsamkeit, Therapiegesellschaft, das auf komische Art und Weise von verschiedenen Richtungen durchgespielt wird. Wir haben Verweise auf Christian Kracht, damit kriegt man mich natürlich immer sofort, dem Zwerg Uriel aus, ich werde hier sein, im Sonnenschein und im Schatten wird hier verfahren. Aber natürlich auch, das ist ein Sanatoriumsroman, dieses Jahr feiern wir 100 Jahre der Zauberberg. Wir haben natürlich auch Thomas Mann zu finden in diesem Text. Das ganze Ding ist sehr stringent mit den zwei Teilen und den Spiegelmotiven aufgebaut. Und es bleibt konstant in der Schwebe, wovon der Erzähler, der so ein bisschen pars pro toto für den Menschen in der postmodernen Gesellschaft steht, wovon der eigentlich geheilt werden soll. Das Ganze spielerisch elegant, ohne jegliche Schwere. Haben wir jede Menge zeitkritische Betrachtungen, Selbstverwirklichung, Entfremdung und aber letztendlich keine Diagnose dessen, was uns alle in der Postmoderne denn so unbehaglich fühlen lässt und quält. Wir hatten richtig viel Spaß mit diesem unterhaltsamen, schlauen Roman. Leute, was sind eure Gedanken zu Timon Kalkaleiters Heilung auf der Liste des Deutschen Buchpreises?
Ja, Maike, ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Wir hatten sehr viel Spaß und das ist nämlich wieder hier einer der Romane, die das beides erfüllen, die zum einen sehr viel Spaß machen, also unterhaltsam sind und die zum anderen aber auch sehr, sehr, sehr klug sind. Und das ohne hier prätentiös zu werden, auch wenn jetzt hier schon Begriffe wie Thomas Mann gefallen sind und Sanatorium. Nein, habt keine Angst, das ist also wirklich hier sehr, sehr fein ausgearbeitet, ein richtiger Kaleiter. Mir hat das auch gut gefallen. Ich finde, es ist, wenn wir jetzt mal speziell zum Thema Buchpreis gucken, es ist zeitgeistig durch diese, ja, durch dieses Achtsamkeitsthema, so möchte ich es mal so ganz, ganz oben anstellen, wie der Erzähler da auch in den zwei verschiedenen Strängen mit umgeht. Einmal dieses, wo es vielleicht eher so ein bisschen außen medizinisch optimiert wird, dann bei dem zweiten auf dem Biohof mehr so der innere Einklang auch noch mehr mit der Natur auf Du und Du zu sein. Das fand ich sehr schön und das scheint auch ein zeitgeistiges Thema zu sein, weil uns das auch noch in weiteren Büchern, die hier auf der Longlist stehen, begegnen wird. Dazu später mehr. Genauso wie auch diese Sanatoriumsthematik. Also da hat der gute Timon hier voll ins Schwarze getroffen. Deswegen auch, du hast es eingangs gesagt, leider nicht auf der Shortlist. Das finde ich auch sehr bedauernswert, gerade auch im Vergleich vielleicht mit anderen Werken. Denke ich auch, dass es dieses Buch hier gut hingekriegt hätte. Der Humor wirklich genau meins. Die Charakterzeichnung auch. Er hat es ja auch geschafft mit zum Beispiel Imogen, dieser sehr mysteriösen Frau des Erzählers, die eigentlich überhaupt nicht richtig im Roman vorkommt, die eigentlich eher eine Leerstelle ist, aber die ist so plastisch und so lebendig. Ja. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und dieser ganze Gedanke, der ja hier sich auch so ein bisschen durchzieht, den der Erzähler auch versucht zu erreichen, ja, irgendwie so ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen und zwar, indem man sein eigenes Potenzial richtig einschätzt. Also schon nach dem greift, was man wohl erreichen kann, aber jetzt auch nicht irgendwie total abdreht. Das fand ich auch ganz interessant. Plus dieser Humor, der ja wirklich von Loriot bis Kafkaesque alles so ein bisschen abdeckt. Also sehr spritziger, schöner Roman. Ich kann dir nur zustimmen in dem Jubel. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und war auch klug.
Was ich hier auch noch mal loben möchte, weil es ein Kritikpunkt ist, den wir normalerweise und auch in der heutigen Folge sehr häufig anbringen beim Deutschen Buchpreis, ist, dass dieses Buch sich Eindeutigkeiten verweigert. Also es spielt diese zeitkritischen Themen sehr intelligent auf verschiedene Arten und Weisen durch, aber sagt uns am Ende nicht, was wir zu denken haben. Es verweigert sich, uns eine Weltsicht vorzugeben, was das angeht.
Wie heißt das etwa, ich muss dann selber denken oder
genau
was?
Genau darauf wollte ich hinauskommen.
Ekelhaft.
Dass dieses Buch eben kein Mitkaltbuch ist. Mitkalt, der Begriff von Moritz Basler, den wir häufig bemühen, den Basler geprägt hat, um eben Bücher zu beschreiben, die übereindeutig sind, die alles erklären, übererklären, die ihre eigene Wichtigkeit vor sich hertragen, die unterkomplex bleiben. All das macht Kalkaleiter nicht und steht dabei und das spielt dann wieder auf unser drei Geschmacksmuster sehr stark an, steht dabei sehr eindeutig, wie alles, was Karl Leiter schreibt, in der Tradition der Popliteratur. Also ich habe schon Kracht erwähnt, man könnte hier auch viel Eckhart Nickel sehen. Da sind ganz viele Bezüge zu Oberflächenästhetiken, zu oszillierenden Bedeutungsebenen. Und das gefällt mir eben unheimlich gut, weil es komisch ist, intelligent ist und weil wir eben, Robin, du hast es gesagt, schockierenderweise selber denken sollen bei diesem Buch. Also ich kann's kaum erwarten, die nächsten Karl Leiter zu lesen und den mit euch zu diskutieren.
Ich bin auf jeden Fall dabei.
Also gerechtfertigt, aber leider nicht auf der Shortlist. Frechheit.
Ja.
Das können wir schon mal festhalten.
Aber das nächste Buch ist ja auf der Shortlist und vielleicht ist das ja total zu Recht dort.
Ja, das ist jetzt die Frage. Wir kommen nämlich wirklich zum nächsten Buch. Oha. Und eins von den Büchern, was wir jetzt vorstellen, was auf der Shortlist ist. Wir haben noch ein zweites, aber wir kommen erstmal zum Vorliegenden. Und zwar heißt das Hasenprosa von Maren Kames. Ein in Prosa geschriebenes Stück Lyrik über Familie, Realität, Nichtrealität, Magie und Erinnerungen. Ja, mega aussagekräftig, ich weiß. Kames studierte Kulturwissenschaft und Philosophie in Tübingen und Leipzig und ihr Debütroman Halb Taube, Halb V wurde 2016 extrem hoch gelobt und handelt von einer weißen Landschaft, die ein poetisches und poetologisches Zentrum darstellt, inklusive abrufbarer QR-Codes, die eine Klangebene hinzufügen.
Aha.
Wir kommen mal zu Hasenprosa. Der in Anführungsstrichen Roman hat eigentlich so gut wie keine Handlung. Daher versuche ich mal das spärliche, spartanische, was uns Kames hier als Handlung vorlegt, mal in, anders als im Buch selbst, nachvollziehbare Worte zu verpacken.
Aber Robin, ne? Also ich freue mich schon auf den Rant, der sich hier jetzt ankündigt. Ne? Ich freue mich gleich.
Meinst du, Maike, wie kommst du darauf? Hast du so weit?
Das Feuerball aus Hass, der sich langsam in dir aufbaut, Robin, der gleich explodiert, auf den freue ich mich. Ne? Ich möchte nur als große Verteidigerin der experimentellen Literatur unterstreichen, dass es an sich kein Problem darstellt, wenn ein Buch keine Handlung hat, weil Handlung ist total überbewertet. Im Buch geht es nicht um den Plot. Also
absolut.
Ich bin mal gespannt, worin dein Hass sonst gründet.
Ah ja, da gibt's, egal, komme ich gleich noch zu.
Sehr schön, ich freue mich.
Der Roman setzt mitten in der Handlung ein und beleuchtet die Ich-Erzählerin Maren, die zusammen mit einem hasenartigen Cicerone in einem Gefährt durch Zeit und Raum reist. Cicerone ist so ein Begleiter, sowas wie Vigil zum Beispiel in der Göttlichen Komödie. Ihr wisst, was ich meine. Jemand, der halt eben die Hauptfigur durch ihre Geschichte begleitet.
Ein Sidekick.
Genau, ein Sidekick, sehr gut. Den Gesprächen der beiden sind dabei keine thematischen Grenzen gesetzt, denn es geht um Hollywood, wie Events zusammenkommen und welche Akteure dafür notwendig sind, warum Hecken Hecken genannt werden und was das mit Hexen zu tun hat und um Erinnerungen der Großeltern. Ja, endlich Buchpreisthema. Die beiden sind also auf großer Reise und fliegen nicht nur durch den Himmel, sondern auch in die Tiefe der Meere und gegen Ende sogar ins All. Die Perspektive wechselt dabei ständig zwischen der Reisegeschichte, die hier nur als Aufhänger für die jeweils dazwischenfolgenden Subgeschichten, wobei man hier das Wort Geschichte nicht wörtlich nehmen darf, gelten. Der größte Teil der Handlung, wenn auch stark fragmentarisch verteilt, handelt von den Großeltern der autofiktionalen Maren. Vor allem die beiden Großmütter, von denen eine als helle, liebevolle und zugängliche Person und die andere als dunklere, abschätzende Person beschrieben wird. Immer wieder geht es um Erinnerungen, die mit den beiden zusammenhängen. Dabei natürlich auch immer die Frage, wie sie so geworden sind, wie sie sind und was die deutsche Geschichte, auch wieder Buchpreisthema natürlich, damit zu tun hat. So viel auch schon zur Handlung, denn mehr passiert in diesem Buch, was sich Roman schimpft, leider nicht. Der Text wird lediglich durch kurze Absätze oder gelegentliche Fotos unterbrochen und ist sonst in einem fortgeschrieben, die meistens diese Absätze oder diese Fotos belegen meistens einen Wechsel zwischen abenteuerlichen Reisen mit dem Hasen und einem losgelösten Sprachstil, der viel erzählt, aber wenig aussagt. Der Text arbeitet aber viel mit Neologismen und beinhaltet eher mäßig kreative Wortschöpfungen wie Rumpelpotenz, Mozzarella-Büffel oder auch Sowieso-Bedarf. Der ganze Text, und das macht das Buch bereits auf Seite 1 ziemlich deutlich, will dabei weder eine kohärente Geschichte erzählen, noch thematische Fokusse bilden, noch sympathische oder unsympathische oder überhaupt Figuren zeichnen. Wie ich bereits zu Beginn dieser Rezension gesagt hatte, handelt es sich hier eher um in Prosa geformte Lyrik als um einen echten Roman und da ist auch mein erster Kritikpunkt. Wenn ihr diese Show bereits länger verfolgt, werdet ihr wissen, dass ich total gerne ungewöhnliche experimentelle Literatur lese, die vor den genormten Pfaden der Literatur abweichen und neue Wege bestreiten, die neu erzählt oder aneinander fügt oder Figuren oder Geschichten in den Hintergrund rücken lässt. Das, was du gerade nochmal untergestrichen hast, Maike, natürlich. Vor allem SchriftstellerInnen KünstlerInnen wie Lisa Krusche, Joshua Groß oder Kevin Barry gelingt das in ihren famosen Werken immer wieder. Bei einem vorliegenden Zeugnis ist die realitätsferne Schraube jedoch meiner Meinung nach viel zu hoch gedreht. Der Roman oder besser gesagt der Text hat im Generellen gar keine Handlung oder Figuren. 90% des Textes sind sprachlich durchaus ansprechende Ergüsse über eine Vielzahl von Themen, die ich hier weder die Zeit noch die Lust habe, wiederzugeben. Als kleines Beispiel sei da die bereits vorhin erwähnte Szene über die Großmütter zu erwähnen, die jedoch so selten und dann noch nichtssagend daherkommen, dass ich häufig nicht mal wusste, über welche der beiden Großmütter gerade gesprochen wird. Der Rest des Textes ist, und es tut mir leid, das zu sagen, unzusammenhängender Sprachmüll, der selbst beim mehrmaligen Lesen keine Wirkung hinterlässt, sondern eher das Gefühl, gerade seine wertvolle Lebenszeit zu verschwenden hinterlässt.
Ladies and Gentlemen, Sie wurden gerade der schlimmsten Rezension, also dem schlimmsten Riss bei, den es bei Papierstopp Podcast jemals gab. Schnallen Sie sich an. Ich habe das Gefühl, Robin lässt nicht nach. Und go, Robin.
Ja, weiter geht's. Da geht's dann um die Blütezeiten von Blüten, die kein Schwein kennt, um die Schwierigkeiten von Management von Events, das Schlafen in verschiedenen Betten und sonstigen sehr unwichtigen Dingen. Aufgelockert wird das Ganze immer mal wieder von Songpassagen, die die Autorin vor oder während des Schreibens gehört hat. Und immer mal wieder wird auch die vierte Wand gebrochen und über das Schreiben des Buches und die anschließende Rezeption sinniert, was im literarischen Kanon jetzt auch nicht der neueste Schrei ist und bereits weitaus besser in anderen Büchern verarbeitet wurde. Zudem gibt es immer mal wieder Anspielungen auf die Popliteratur. Als allgemeines Fazit möchte ich aber hier nochmal sagen, das ist ein Buch, was sich selbst für furchtbar intellektuell hält, jedoch einfach nur prätentiös daherkommt. Also es hat keinen Anfang, kein Ende. Wie gesagt, experimentelle Literatur, alles seine Berechtigung liebe ich auch total, aber das hier ist so dermaßen drüber und hat wirklich gar keine Thematik, keine Figuren, keine Geschichte. Das ist einfach nur Text des Textes wegen. Das hätte auch eine KI schreiben können in meinen Augen. Also das ist so wenig Inhalt, so wenig Fassbares, so wenig Leben in diesem Text. So viel haben wir, also das habe ich noch nie gelesen und deswegen bin ich unfassbar enttäuscht von diesem Buch. Ich habe persönlich auch aus diesem Buch nichts, aber auch gar nichts Besonderes mitgenommen und kann weder die Nominierung für den Deutschen Buchpreis verstehen, noch die Wahl auf die Four Shortlist. Das war jetzt mein Verriss. Ladies and Gentlemen, thanks for coming to my TED Talk.
Okay, also ich versuche jetzt mal Sinnstücke zu extrahieren aus dem, was du uns gerade mitgeteilt hast. Ne? Also dieser Hase, der kommt ja immer um die Ecke und ist ein Verweis auf Alice im Wunderland. Ne?
Ja, klar.
So, was in drei Teufelsnamen? Also wir haben ja eine Reise durch ein skurriles Land, nehme ich jetzt mal an, zusammen mit diesem Hasen, das aber nicht funktioniert. Was ist die Textaussage hier?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Maike. Die würde ich dir sehr gerne beantworten. Das kann ich aber leider nicht. Also ich könnte höchstens sagen, ja, Erinnerungen sind wichtig oder Erinnerungen sind immer fragmentarisch erzählt oder die Zeit ist eigentlich nur das Sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas Existenzphilosophisches, was aber im Endeffekt einfach, ja, wie gesagt, in seiner Idee zurückbleibt. So, Idee finde ich nicht schlecht und mochte den Sound auch von dem Buch. Also das Buch hat durchaus seinen Sound und auch die Sprache fand ich ganz interessant, aber davon abgesehen hat es halt leider gar nichts mehr.
Das klingt irgendwie so, als hätte ich auch einen Glückskeks aufmachen können.
Ja, so ungefähr. So sind die Sätze auch gebaut und auch teilweise die Absätze. Also da geht es wirklich um nichts Konkretes.
Aber Robin, jetzt sind wir ja nicht, also wir sind irgendwie ja schon, aber tun wir mal so, als wären wir nicht hier die einzige wichtige Meinung, die zählt. Und du hast es ja auch gerade schon mal angedeutet, es gab Rezeption oder zumindest hat sich die Autorin ihre Gedanken darüber gemacht. Wie sieht das denn so der Rest der Welt da draußen?
Der Rest der Welt sieht das nämlich komplett anders als ich. Also das Feuilleton schwärmt von diesem Buch und zwar aus allen Richtungen, was natürlich gerade mein von vorhin geäußerte Argument recht gut unterstreicht.
Du meinst die Vision mit den Flickenärmeln?
Ja, genau, diese Vision meine ich. Und zwar liegt das Problem halt vor allem darin, dass die Rezensionen der einzelnen feuilletonistischen Zeitungen, wie auch immer, recht einfach daherkommen. Also es wird nie an irgendetwas festgemacht, argumentativ, warum das Buch gut ist und oder schlecht ist. Ich habe das jetzt gerade ja auch versucht. Es ist natürlich wirklich schwierig, wenn man gar keinen Ankerpunkt hat. Aber auch diese Lobeshymnen, die auf dieses Buch gesetzt werden, haben keine argumentative Grundlage. Und ich habe mir mehr als ein paar durchgelesen. Wir reden hier von ungefähr 8 Rezensionen, die ich gelesen habe, von denen eine einzige eher so mittel war und der Rest alles hoch preisig gelobt hat. Ja, das ist dahin, wo die deutsche Literatur hin muss. Ich hoffe nicht. I don't hope so wirklich. Dieses Buch kann man auch natürlich nicht als Mid-Cult sehen, weil dafür ist es natürlich viel zu experimentell. Aber das, was es in seiner experimentalen Version macht, hat leider, wie gesagt, bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und eben sieht man das auch in den Rezensionen, weil da eben, es gibt keine argumentative Struktur. Da wird dann gesagt, ja, guck mal, der Vibe ist toll. Ja, guck mal, die Sprache ist toll. Ja gut, aber das sind ja keine Argumente. So, und dann werden da irgendwelche Neologismen aus diesem Text gezogen, wie dieses sowieso Bedarf, und wird gesagt, ja, guck mal, das ist Intelligenz, ja. Und da gehe ich nicht mit.
Okay, also ich würde dich jetzt gern fragen, Robin, weil du das jetzt so zurückhaltend und auch enigmatisch formuliert hast, ob du uns nochmal sagen willst, wie du es fandest. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt. Wir wollen das nicht, dass du hier einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag oder sowas kriegst. Vielleicht reden wir einfach über was anderes.
Genau, kommen wir mal zur nächsten Autorin, die wir hier ordentlich abgefeiert haben, ob wir ihr neues Buch auch so abgefeiert haben, Fragezeichen. Es geht nämlich um Mito Sanyal. Annika, was ist da los?
Ja, ganz genau. Ich habe, Erinnerungen sind wichtig, habe ich gerade gelernt bei deiner Besprechung. Robin, vielen Dank nochmal. Deswegen erinnere ich kurz an tatsächlich letzte Folge. Da haben wir nämlich Antichristi, den neuen Roman von Mito Sanyal, vorgestellt. Und der findet sich jetzt auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises wieder oder hat sich dort wiedergefunden. Nochmal ganz kurz, worum es da ging. Das ist ein Roman, in dem Durga, eine indisch-deutsche Drehbuchautorin, Ehefrau und Mutter, eigentlich im Jahr 2022 in einer Art Writer's Retreat ein Projekt verfolgt mit anderen MitstreiterInnen. Und zwar wollen die das Werk von Agatha Christie dekolonialisieren. Make Hercule Poirot black again oder wie auch immer. Also so in die Richtung soll das gehen und das finden nicht alle gut und es gibt Proteste und dann streitet sich Durga auch noch mit ihrer Freundin, verliert das Bewusstsein und erwacht in London im Jahr 1906 als junger indischer Mann. Wer kennt es nicht? Und dort in dieser zweiten Zeitschiene lernt sie also ganz viele historische Figuren der indischen Unabhängigkeitsbewegung kennen. Wir lernen da also ganz viel, wie das damals war, wie Indien frei geworden ist, wer da die entscheidenden Figuren waren. Wir lernen etwas über den sogenannten Hindu-Hitler, einen Mann namens Savarkar, der zu der Zeit hier 1906 noch ganz, eher so als Rebell unterwegs war und nur Gutes wollte und später dann sehr nationalistisch abgedriftet ist. Das Ganze wird hier aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt. Zum einen halt aus diesem jungen Mann heraus, Sanjev, der dort im Jahr 1906 diese ganzen Revolutionäre und Revolutionärinnen kennenlernt. Und Durga, die eigentliche Hauptfigur, die spielt nach wie vor auch eine Rolle in dem zweiten Zeitstrahl. Das Ganze wird da nicht so richtig erläutert, wie das genau funktioniert. Und auch allgemein werden hier ziemlich viele Themen durcheinander gemischt und wir hatten am Ende des Tages ja so ein bisschen die Frage, was soll das Ganze irgendwie? Also das ist natürlich eine große Recherchearbeit, die hier geflossen ist, aber als Roman hat das für uns nicht so richtig funktioniert und da haben wir auch schon letzte Woche gesagt und dabei bleibt es, das kann ich glaube ich schon mal so hier vorwegnehmen, dass wir da auch mit der Nominierung nicht so ganz einverstanden waren und das, obwohl wir Mito Sanyal wirklich, wir haben sie auch persönlich kennenlernen dürfen beim Bachmann-Preis, tolle Frau, Identity hat uns super gefallen, ihr Debüt. Grüße gehen auch noch mal raus, aber hier Antichristi. Nee, Maike, was sagst du? Das war nicht so der Hit.
Ja, und zwar aus genau den Gründen, die du genannt hast. Es ist das Gegenprogramm zu Kaleitha, insofern, als dass das hier wirklich ein Paradebeispiel für den Mid-Cult ist. Das Buch trägt das Thema Dekolonialisierung vor sich her, macht damit aber eigentlich nichts. Das ist Behauptungsprosa. Also wir haben dieses Thema, das du schon angesprochen hast, dass die Protagonistin Durga bei diesem Projekt dabei ist, wo es darum geht, Hercule Poirot zu dekolonialisieren, der ja nicht nur eine Figur von Agatha Christie, einer Britin ist, sondern selbst auch noch Belgier, also noch mehr Kolonialismus. und das wird eigentlich, da wird nicht so richtig was am Ende mit gemacht. Also da könnte man ja durchaus, es ist ja ein sehr aktuelles Thema, zu diskutieren, ob so ein Projekt sinnvoll ist, was das denn bedeutet. Aber das wird eigentlich nur hin und wieder so als Behauptung und als Gag blitzt dieses Writer's Retreat auf. Und dann haben wir den zweiten Erzählstrang, in dem eben Durga, genau wie du es gesagt hast, Anfang des 20. Jahrhunderts aufwacht in London, eben alles erfährt, was sich da rund um dieses India-Haus, das es wirklich gab, abspielt und rund um diesen Vinayak Savarkar, diesen Hindu-Hitler. Wir erfahren aber auch jetzt nicht wirklich, warum das jetzt der Hindu-Hitler ist. Und auf einmal ist der dann quirky Love Interest. Und dann haben wir auch noch jede Menge fiktionale Figuren, die reinkommen. Also auf einmal Sherlock Holmes ist da auch noch am Start und tritt da auf einmal in diese Realitätsebene ein. Und das kommt alles überhaupt nicht zusammen. Und das Hauptproblem ist wirklich, dass alles absolut übererklärt wird. Wirklich nur mit Wikipedia-eintragmäßigen Einschüben wird uns da erklärt, wer ist, was da passiert ist. Da wird ein bisschen Fiktion eingeschoben. Und das Allerschlimmste ist dann wirklich das letzte Kapitel, in dem die Autorin uns all das, was sie während des Romans schon vollständig übererklärt hat, nochmal erklärt. Und das ist wirklich ärgerlich, wenn man sich halt fragt, Mito, denkst du denn, ich bin doof als deine Leserin? Das hätte ich auch so verstanden. Und das ist wirklich eine Art Recherche, die dann verpackt wird in ein Romangewand, das vollständig Show, Don't Tell missachtet. Auch hier kann man natürlich sagen, das ist experimentell, man muss sich an solche Schreibregeln nicht halten. Das ist auch vollkommen richtig, aber dann muss man sie durch einen kreativen Impuls, durch eine experimentelle Idee, durch ein ästhetisches Konzept ersetzen. Und hier passiert eben nichts. Hier werden nur Infos aufeinander gestapelt und verschiedene politische Konstellationen erschaffen, die dann irgendwo hinführen. Noch ein weiteres Beispiel. Durga in der Jetztzeit hat eine deutsche Mutter, einen indischen Vater, einen schottischen Ehemann, eine deutsche beste Freundin. Was das alles dann heißt im Alltag, wird auch nicht so richtig durchgespielt. Und man kann dem Buch jetzt nicht vorwerfen, dass es dafür gar nicht den Platz hätte. Das Buch ist verdammt lang. Also ich bin auch stark, stark ratlos, weil Identity, was wir ja, wie du gesagt hast, Annika, sehr geliebt haben, war ja auch schon sehr theoretisch diskursiv angelegt, kam uns insofern entgegen, als dass die Theorien, die dort verhandelt wurden, uns allen schon bekannt waren. Das hier sind jetzt viele historische Ereignisse, die uns nicht bekannt waren. Aber durch die Übererklärung ist es einfach sehr, sehr ärgerlich. Und wir trennen hier zwischen Werk und Person. Wir lieben Mito als Person einfach weiter und schätzen auch weiter Identity. Aber das Buch hat wirklich auf der Liste des Deutschen Buchpreises nichts verloren, zumal da andere Leute hätten draufstehen können. Wie groß.
Roman Ehrlich.
Wie Roman Ehrlich, ja. Ganz genau. Wie Eckart Nickel. Also ist nicht so, dass da keine Auswahl gewesen wäre. Schade. Also wirklich, das ist nichts, würde ich mal sagen.
Ja, da kann ich dir leider auch nur zustimmen. Also vor allem auch diese, wie es übererklärt war, durch wirklich diesen einen Hauptcharakter, der mehr oder weniger dann auch zum Stichwortgeber verkommt. Ja. Also wirklich schade. Für Doctor Who-Fans vielleicht empfehlenswert von der Serie. Die spielt da eine große Rolle. Aber ich würde sagen, ansonsten weiter zum nächsten Buch.
Ja, dann hüllen wir doch mal das Mäntelchen des Schweigens und kommen zum nächsten Buch. Auch eins, was wir hier noch gar nicht vorgestellt haben. Oha, das letzte konnte ja nicht so überzeugen. Mal gucken, ob es dieses schafft. Maike, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, das sich hervorragend zur Diskussion eignet. Annika und ich haben uns eben schon so ein paar Bälle zugespielt und haben gemerkt, dass wir es komplett unterschiedlich gelesen haben. Und das ist ja schon mal immer ein gutes Zeichen, weil das Problem, das wir mit Mito hatten, dass wir nämlich nur eine Möglichkeit haben, es zu lesen, weil die Autorin uns das 500 Seiten lang in den Kopf gehämmert hat. Dieses Problem werden wir nicht haben bei Die Passagierin von Franz Friedrich. Dieses Buch hat mich vor allem deswegen interessiert, weil ich einen Auszug daraus schon beim Döblin-Preis gehört habe. Da hatte ich ja auch schon den Roman Ehrlich gehört und fand ihn sehr toll. Und das ist ja auch auf die Länge dann sehr gut geworden, Videotime, Die Passagierin. Ob das so gut geworden ist, das besprechen wir jetzt einfach mal. Wer ist dieser Franz Friedrich? Der wurde 1983 geboren, studierte etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass man studieren kann, nämlich Experimentalfilm. Und dann war er auch noch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Das hier ist sein zweiter Roman. Und noch ein kleiner Trivia-Fun-Fact. Franz Friedrich ist der Sohn von Friedrich Lichtenstein. Der ist nicht nur Musiker und Schauspieler, sondern wir alle kennen ihn aus dieser Edeka-Supergeil-Kampagne. Daher auch unsere Anmoderation. Also aus dieser Familie entstammt der Autor. Macht euch auf was gefasst. Ein Mensch, der Experimentalfilm studiert hat, schreibt natürlich auch Experimentalliteratur. Und in diesem Fall Experimentalliteratur, die mich ein bisschen an Georgi Gospodinovs Time Shelter erinnert hat, was immerhin den International Booker Preis gewonnen hat, auch bei uns besprochen wurde. Das hier ist ein Zeitreiseroman und ein Roman über die Migrationsdebatte und wie Friedrich das zusammenrührt, das schauen wir uns genauer an. Wir haben ein Buch aus der Zukunft. Dort wurden 340.000 Menschen in der Phase der sogenannten großen Evakuierung mit Raumschiffen aus ihrer jeweiligen Zeit gerettet und in die Zukunft evakuiert. Also entweder wurden sie aus Krisensituationen gerettet, aus den Bauernkriegen, vor der Hexenverbrennung. Sie wurden von schweren Krankheiten gerettet, die man erst in der Zukunft heilen kann. Oder aus anderen menschlichen Krisen wurden sie in Raumschiffe verfrachtet und in die Zukunft gebracht. Und das durften natürlich nur Menschen sein. Das ist jetzt wichtig, ne, wegen dem Zeitreiseparadoxon, deren Verschwinden nicht so richtig auffällt. Also man kann jetzt nicht irgendwie Napoleon nehmen und aus der Geschichte entfernen, sondern das müssen unauffällige Menschen sein, die den Verlauf der Geschichte nicht ändern werden und deswegen auch nicht fehlen. Und es müssen auch Menschen sein, die sich an die neue Zeit gewöhnen können. Deswegen sind es hauptsächlich Menschen aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die evakuiert wurden, aber eben auch andere. Die Problematik, die sich hier natürlich stellt, ist, dass nicht alle gerettet werden können. Deswegen gibt es bei den Evakuierten Schuldgefühle. Wir alle kennen das auch als Survivors Guilt. Da haben wir natürlich schon die Migrationsdebatte ganz nah. Wer entkommt der Krise und ist es gerechtfertigt? Das macht die Menschen derartig fertig, verständlicherweise, dass sie in ein Sanatorium gebracht werden, um sich an diese Zukunft, die jetzt ihre Gegenwart ist, zu gewöhnen. Hier winkt nochmal 100 Jahre der Zauberberg und der Kaleiter, Sanatorium, na klar. Das heißt hier Kolchis. Kolchis ist auch das Ziel Jasons und der Argonauten auf der Suche nach dem goldenen Vlies. Also lassen wir uns hier experimental nicht lumpen, haben wir auch noch ein paar Mythologie-Verweise. Was haben wir mit diesem Setup? Also wir haben die Idee, dass Zeitalter aufeinandertreffen, Evakuierte, die aus transepochalen Zeitrahmen herausgenommen und gemeinsam in die Zukunft gesetzt werden und die dort in dem Sanatorium im Rahmen von Gesprächen versuchen, mit ihrer Schuld klarzukommen, aber natürlich auch über verschiedene Epochen diskutieren, teilweise aus der Sicht der Epoche, teilweise aber auch aus der Sicht anderer Epochen. Und das trifft hier alles aufeinander und tut natürlich dann auch das Paradoxon auf, dass eine Schamanin, die diese Gruppensitzung leitet, über individuelle Schicksale sprechen möchte, aber andere Figuren wie zum Beispiel Matthias, ein Landsknecht aus den Bauernkriegen, darauf hinweist, dass eigentlich die gesellschaftlichen Auswirkungen oder die gesellschaftlichen Haltungen das wirklich Interessante sind, was es zu diskutieren gilt. Also hier auch wieder die Migrationsdebatte, die Rettung des Einzelnen, was passiert mit der ganzen Gesellschaft, wird hier alles nicht direkt angesprochen, aber in einer Ebene mit durchgespielt. Die Hauptfigur, die wir ja haben, ist Heather. Die wurde 1983 in der DDR geboren, genau wie der Autor. Und als Teenagerin in den späten 90ern nach Kolchis evakuiert. Wir treffen sie hier, als sie nach Kolchis zurückkommt, nachdem sie selbst Teil des Evakuierungsprogramms war und Menschen evakuiert hat, war sie raus aus dem Programm, kehrt jetzt zurück, das Sanatorium verfällt, weil das Programm eingestellt wurde. Und das ist der Punkt, wo die Geschichte ansetzt und all das, was ich beschrieben habe, aufgefächert wird. So, interessanter Fun Fact: Beim Döblin-Preis trug der Autor ein T-Shirt, auf dem Cles Angelus Novus zu sehen war, der Engel der Geschichte. Walter Benjamin hat über diesen Engel der Geschichte gesagt, dass er das Antlitz der Vergangenheit zugewendet ist und wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Also das ist quasi genau der Plot von diesem Roman. Und der Sturm, der treibt unaufhaltsam in die Zukunft, sagt Benjamin, der den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Genau das wird durchgespielt in Franz Friedrich, die Passagierin. Jetzt gibt es da ein paar kritische Stimmen, die rumweinen und sagen, das ist ja total unrealistisch. Ja, große Überraschung, das ist kein sozialrealistischer Roman. Das müsste jetzt schon klar geworden sein. Es ist auch kein Science-Fiction-Roman im engeren Sinne, sondern es ist eher eine Art philosophisches Gedankenexperiment, das häufig einen starken Kammerspielcharakter hat in diesem Sanatorium und das eben philosophische Fragen, dieses Engel der Geschichte, dieses Chaos der Vergangenheit, worauf wir unsere Zukunft bauen, wie Individuum und Weltgeschichte zueinander stehen, das durchspielt. Und die Idee fand ich sehr gut. In der Ausführung ist das Ding allerdings sehr, sehr viel zu lang. Das ist das Hauptproblem, das ich hatte. Jetzt habe ich aber schon so viel gesagt. Annika, jetzt möchte ich mal deine Meinung hören.
Ich bin da eigentlich ganz bei dir. Also ich fand auch die Grundidee super spannend. Man kann das ja auch, also natürlich die philosophischen Aspekte, die du auch gerade schon rausgearbeitet hast, Und es ist ja so, ja so ein bisschen die Art von Sci-Fi, die ich mag, wenn schon, denn schon. Man kann es ja auch so als alternative Geschichte lesen. Mhm. Oder es geht ja einiges auch um alternative Geschichte. Und sowas lese ich gerne, wenn es gut erklärt ist. Und das macht Franz Friedrich wirklich gut. Also zum einen die verschiedenen Epochen, genau wie du es auch geschildert hast. Wer kommt aus welcher Epoche? Welche Konflikte gab es da? Wie betrachten sich die Epochen gegenseitig? Das fand ich total interessant und auch wirklich gut umgesetzt. Ich fand auch die technische Seite gut, wie das mit der Zeitreise alles erklärt ist. Darauf bist du auch eingegangen. Das sind so für mich Dinge, die müssen dann auch irgendwie stimmen, damit ich mich da auf die Geschichte einlassen kann. Und dann gibt's ja, ich fand deine Theorie mit der Migrationsdebatte super interessant. Dieses Buch bietet ja noch verschiedene andere Interpretationsansätze oder Themenansätze. Also diese ganze Idee überhaupt, wie kann ich Geschichte vielleicht verändern, wenn auch nur irgendwie im Kleinen. Oder was ja auch immer in diesen Gruppengesprächen rauskommt, wie kann ich Geschichte mit dem Wissen von heute neu bewerten? Oder dass Menschen damals, weil sie also ein bestimmtes Wissen nicht hatten und zum Beispiel auf Religion oder Mythologie, spielt ja auch an verschiedenen Stellen eine Rolle, zurückgreifen mussten, um sich halt gewisse Dinge zu erklären. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich habe auch noch als Themenschwerpunkt auch dieses ganze Thema DDR bzw. Nachwendezeit so ein bisschen ausgemacht. Also nicht nur, weil das die Zeit von Hesser bzw. Hanna und auch vom Autor war, das hattest du ja auch erwähnt, sondern weil dieses Thema auch irgendwie in anderen Strängen immer wieder auch so ein bisschen durchschimmert. Also gerade auch im Beispiel von diesem Matthias, der eigentlich aus dem Spätmittelalter kommt, aber durch diese Verbindung mit Thomas Müntzer, der hier auch eine Rolle spielt, das war so ein, auch ein Mönch, der war erst Anhänger, später hat er sich dann von Luther distanziert und wurde so in der Geschichtsschreibung immer so ein bisschen von Luther in den Hintergrund gedrängt. In der DDR wurde seine Rolle dann allerdings gewürdigt, er war da auf dem 5-Ostmark-Schein zu sehen, also da ist dann auch irgendwie vom Spätmittelalter hin die Verbindung zur DDR und Matthias interessiert sich ja insgesamt für dieses Thema. Ich habe das auch, ich weiß nicht, wie du das interpretiert hast, diese Kinderrepublik zum Beispiel, also da wird ja einiges von Kindern gesteuert, die aber auch irgendwie so ein bisschen altklug wirken. Die haben natürlich einiges erlebt. Die regeln da den Nahverkehr, das Fernmeldewesen, haben auch so eine komische Heldin, die Gerda heißt. Ja, das habe ich auch, kann man auch so ein bisschen so als DDR-Regime irgendwie lesen, die da die ganze öffentliche Infrastruktur so ein bisschen wie altkluge Kinder gemanagt haben. Also von daher steckt da auch wirklich eine ganze Menge politischer Roman drin. Das hat mir wirklich alles echt gut gefallen. Und dann kommt wirklich das große Aber, genau wie bei dir. Das war dann wirklich irgendwie zu lang. Das war, also beim Lesen, das wird ja da auch zitiert, ich kam mir vor wie im Langgedicht über Argos, den Hund von Odysseus. Es passiert ganz, ganz, ganz lange nicht und kurz vorm Ende reicht es nur noch für ein Schwanzwedeln. Das ist irgendwie so mein Fazit zu dem ganzen Buch. Das hat mir total leid getan, weil ich es, wie gesagt, wirklich richtig gut angelegt finde und ganz, ganz tolle Ideen da drin stecken. Aber die Umsetzung, die hat mich echt, also wirklich sehr viel Mühe gekostet. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schade. Aber ein unfassbar, diese Idee überhaupt, finde ich super.
Ich gebe dir recht, ich glaube, das hat einige Schwächen, einige Längen. Es ist so angelegt, auch vom Ende her habe ich das Gefühl, dass Teil 2 kommt, war mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du das auch so gelesen hast.
Ja, doch, kann sein, ja, jetzt wo du es sagst.
Ich würde Teil 2 lesen, muss ich sagen. Ich finde dieses Experiment sehr interessant und das ist ein Buch, wir reden jetzt auch, glaube ich, im Verhältnis zu dieser Show schon viel zu lange darüber, was halt zeigt, dass dieses Ding hier halt auch wirklich Futter hat und dass man auch wirklich ganz unterschiedlich darüber reden kann. Von daher ist das jetzt ein Buch, wo ich sage, Longlist und keine Shortlist, finde ich vollkommen gerechtfertigt, das zu highlighten. Das hat der Deutsche Buchpreis gut gemacht, diesem Buch mal ein bisschen Platz zu geben. Finde ich gut.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, da könnte eventuell noch eine Fortsetzung kommen, dann würde ich es tatsächlich auch ein bisschen anders noch betrachten. Also heißt nicht, dass es nicht zu lang wäre, auch so schon, aber dann wäre vielleicht auch diese Ernüchterung am Ende, würde die sich auch so ein bisschen mehr auflösen. So möchte ich es mal formulieren, ohne jetzt irgendwas zu spoilern.
Ja, also wir bleiben dran, gehen jetzt aber schnell zum nächsten Buch, würde ich sagen.
Ja, ab geht's zum nächsten Buch. Schlag auf Schlag geht das hier. Und auch zu einem Buch, was wir schon vorgestellt haben und dessen Autorin wir sehr schätzen, Nora Bossong.
Ja, ganz genau. Nora Bossong, Schutzzone, hatten wir hier in der Sendung, haben wir abgefeiert und auch ihren neuesten Roman, um den es jetzt hier geht. Reichskanzlerplatz stand auf der Longlist, haben wir vorgestellt. Kurz zur Erinnerung, das war der historische Roman, der uns vor allem aufgrund seiner Marketingstrategie so ein bisschen ja, verwirrt zurückgelassen hat. Das sei der Roman über Magda Goebbels, hieß es da. Und Magda Goebbels war natürlich eine schillernde Persönlichkeit, so möchte ich es mal formulieren. Das sagt ja nichts über ihren Charakter aus, aber sie war ja nicht nur mit dem späteren Propagandaminister Josef Goebbels verheiratet und hatte mit ihm sehr viele Kinder, die dann noch umgebracht wurden, kurz vor Kriegsende. Diese dramatische Geschichte ist wohl jedem bekannt. Sie war auch vorher schon recht reich verheiratet mit dem industriellen Quandt, sehr viel älter als sie, und war in dieser Ehe relativ unglücklich. Und das ist so in etwa die Zeit, in der dieser Roman spielt, der also ja sich auch so für mich zunächst ganz interessant angehört hat. Auch so ein bisschen alternative Realität spielt hier eine Rolle, denn wir bekommen nicht von Magda Goebbels die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt, sondern von einem jungen Mann, der sie zu dieser Zeit, als sie also mit dem industriellen Quandt unglücklich verheiratet war, kennengelernt hat. Und zwar Hans, ein Student. Inwiefern es den wirklich gegeben hat, ist so ein bisschen umstritten, dass Magda Goebbels als Magda Quandt ein paar Affären hatte und auch später im Leben das nicht so sehr. Und hier im Buch ist es also dieser Student Hans, der Magda so ein bisschen ja, von ihrem langweiligen Eheleben ablenkt, und die beiden treffen sich auch später immer mal wieder, dann nicht mehr ganz so häufig, denn Magda, wie gesagt, lässt sich mit Josef Goebbels ein, und Hans, unser Student, hat ganz eigene Probleme. Er ist nämlich eigentlich heimlich schwul und der Nazi-Terror wird immer schlimmer und er muss sich natürlich immer mehr verstecken. Das erstmal ganz grob hier zum Inhalt dieses Buches. Wir haben uns, wie gesagt, sehr drauf gefreut, fanden es sehr interessant, darüber zu lesen, so wie es angekündigt war. Das Ergebnis, naja, das war wenig überraschend, so ein bisschen konventionell erzählt. Und die Geschichte von Hans, der sich natürlich so ein bisschen auch vor allem dann als Mitläufer auszeichnet. Also das war da so die Fragestellung, die wir rausgearbeitet haben. Jemand, der also eigentlich natürlich, wenn bekannt wäre, welche sexuelle Orientierung er hat, verfolgt wäre, wird zum Mitläufer, um sich halt auch selbst zu schützen. Das war natürlich eine Frage, die ganz interessant war, dann aber nicht mehr so viel mit Magda Goebbels zu tun hatte. Und deswegen, ja, naja, ich sag mal, ob es jetzt auf die Longlist überhaupt musste, bin ich mir jetzt nicht so schlüssig. Nora Besson hat sicherlich schon bessere Bücher geschrieben, Schutzzone, da möchte ich es nochmal kurz erwähnen an dieser Stelle, Reichskanzlerplatz, denke mal, Longlist, wenn überhaupt, hat dann auch gereicht. Maike, wie siehst du's?
Sehe ich ganz genauso. Also ich finde, Longlist hätte schon aus meiner Sicht hier nicht so sein müssen. Wie du richtig sagst, ich liebe Nora Besson, weil sie eine sehr politische Autorin ist. Und Sachen wie Schutzzone ist einfach fantastisch. Hier hat sie wirklich das Problem, dass es vermarktet wird als Roman über Magda Goebbels und es dann sehr halbherzig über sie ist. Wir erfahren eigentlich nichts über Magda Goebbels. Außer, dass sie eine absolut furchtbare Person war. Das haben wir schon vorher gewusst. Das wird hier im Roman aber auch deswegen zum Problem, weil es halt den gesamten Roman nicht plausibel macht. Also klar, Hans ist eigentlich schwul, aber warum schmeißt er sich hier, also warum hat er was mit Magda? Das wird überhaupt nie plausibel. Warum jetzt ausgerechnet die? Und da sind mehrere von solchen Implausibilitäten, die dann nicht nur den Fokus des Romans fragwürdig werden lassen, sondern auch die Dreidimensionalität der Charaktere. Weil eigentlich, wenn man das ganz, ganz radikal zu einem Buch über Hans gemacht hätte, hätte das mega spannend sein können, weil er eben dieser Mitläufer ist, der ja im System arbeitet. Also der macht auch Sachen, die man jetzt, also kann man sowieso moralisch nicht rechtfertigen, aber selbst wenn er sagt, ich möchte mich jetzt nicht outen, weil ich dann sterbe, muss man trotzdem nicht aktiv fürs Regime arbeiten. Also da sind so viele Verwerfungslinien, die das psychologisch hochinteressant hätten machen können, wo man so viel hätte reinschreiben können. Da sind wir wieder bei unserem Freund Klaus Teweleit. Über das Soldatenideal, über den Körperpanzer, über die toxische Männlichkeit in dieser Zeit. über gesellschaftliche Dynamiken oder auch über die Vorgänge, wenn man ihn im Regime arbeiten lassen will, hätte ich doch gerne mal was über die Vorgänge im Regime gewusst. Also was passiert eigentlich in diesem Wirtschaftsministerium, in dem er arbeitet? Was passiert eigentlich genau in dieser Botschaft? Da erfahren wir auch nichts drüber. Also das ist alles irgendwie so halbherzig, nichts Halbes, nichts Ganzes. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, wenn Bossong einen engeren Fokus gefunden hätte, hätte das ein tolles Buch sein können, weil diese Themen, die im Buch liegen und nicht bis zu Ende ausgespielt werden, die hätten mich so doll interessiert. Auch ein Buch wirklich über Magda würde mich unglaublich interessieren. Ja. Das ist aber kein Buch über Magda. Also ich bin so ein bisschen ratlos, muss ich sagen.
Wir warten weiter auf Magda. Auf das Magda-Buch.
Ja, und auf das richtige Hans-Buch. Also bitte einfach mal zwei Bücher drauf machen. Also wir werden auf jeden Fall das nächste, was Nora Bossong schreibt, lesen, weil Nora Bossong super ist. Aber das hier ist irgendwie so ein kleines bisschen auch ein Fail. Sorry. Ja. Um es mal literaturkritisch korrekt hier zu bezeichnen.
Sehr schön, sehr schön. Damit kommen wir direkt nochmal zum nächsten Buch. Vielleicht kann das ja ein bisschen unsere Stimmung heben. Haben wir nämlich auch schon vorgestellt. Iowa von Stefanie Sargnagel. Stefanie Sargnagel kennen wahrscheinlich viele von euch so, die Kabarettistin, Comedian. Und auch dieses Buch ist natürlich von ihrem lakonischen Humor durchzogen, so wie sich das gehört. Stefanie Sargnagel heißt übrigens im echten Leben eigentlich Stefanie Sprengnagel, was ein viel coolerer Name ist. Im Buch Iowa. Das spielt Anfang 2022, in dem die autofiktionale, nicht verwechseln mit der echten, Erzählerin in eine Gastprofessur im titelgebenden US-Bundesstaat im Fachbereich Creative Writing antritt. Sie wird begleitet von ihrer langjährigen Freundin Christiane Rösinger, einer Musiklegende, die im College, in der Sargnagel ihre Gastprofessur hat, ein Konzert veranstaltet. Sie sind von dieser schieren Leere der Kleinstadt erstmal überwältigt, fühlen sich ein bisschen isoliert, alles ist irgendwie menschenleer, alles ist irgendwie fast unwirklich. Also so wird es auch beschrieben, als wären die auf so einem fremden Planeten gelandet. Also das ist wirklich total humoristisch gestaltet. Sie besuchen zusammen den lokalen Walmart, probieren sich durch Restaurants, also alle kulinarischen Genüsse, die man da so kriegt. Natürlich auch sehr viele süßliche Speisen, klicken sich zusammen durch die verschiedensten Tinder-Profile und besuchen die umliegenden Großstädte. Und genau, das Ganze wird aus der Sicht der Erzählstimme komplett durcherzählt. Ein Großteil des Buches besteht aus Beschreibungen visueller, ästhetischer, kulinarischer oder olfaktorischer Natur, die die Eindrücke dieses Reisetagebuchs wunderbar unterstreichen. An einigen Stellen wäre mir das ein bisschen zu viel, aber ich will jetzt hier auch nicht meckern. Das ist dann schon Meckern auf sehr hohem Niveau. Und es gibt immer wieder Fußnoten von Christiane Rösinger, die das Geschehene, was die Erzählstimme gerade erklärt hat, nochmal in einem anderen Licht darstellen. Die unterhalten sich dann sozusagen Haupttext und Fußnoten, die unterhalten sich dann sozusagen miteinander und sagen, nee, das war so, nee, das war so. Und diese Freundschaft zwischen Christiane und der Erzählstimme ist auch eines der wichtigsten und auch spannendsten Themen des Romans, fand ich, da beide aus recht unterschiedlichen Generationen kommen. Christiane Rösinger ist eine ganze Ecke älter als Stefanie Sargnagel und dadurch auch ganz andere Sichtweisen auf bestimmte soziale Themen haben. Dadurch kommt es zwar zu Zwisten untereinander, die jedoch von beiden Seiten auch ausgehalten werden können. Ja, es gibt Menschen, die können unterschiedliche Positionen aushalten.
Wow.
Und die beiden, ja, krass, ne? Und so entwickelt sich natürlich auch ein sehr spannender Diskurs zwischen den beiden. Da gibt es dann Themen wie Cancel Culture, Rassismus, Gentrifizierung, Woke Culture, das Waffenthema in den USA. Also da wird ganz, ganz viel von den beiden durchgesprochen, jetzt nicht mega bis zum Ende, ne, dass sie so eine Lösung finden, wie das funktionieren kann, aber halt eben diese Themen werden schon durchaus in diesem Roman verankert. Und ich fand, und ich glaube, da geben mir Annika und Maike gleich bestimmt auch recht, diese lakonische Sprache, diese humoristische Eigenschaft, die Stefanie Sargnagel mit ihrer Schreibe besitzt, ist halt eben das, was die Szenen, die Umgebung auch sehr gut ins Licht rückt, in Szene setzt und man kann sich einfach als lesende Person sehr, sehr gut vorstellen, wie die da durchgelatscht sind und ist einfach voll mittendrin. So. Also Stefanie Sargnagel malt mit Worten und das kann sie hier wirklich sehr gut. Deswegen, Iowa fand ich total klasse und ich fand es auch schön, dass es auf der Longlist stand. Ich hätte ihm also dem Buch auch die Shortlist durchaus gewünscht. Wie seht ihr das?
Also in diesem Feld auf jeden Fall. Ich war überrascht, dass es überhaupt auf der Liste steht. Es ist ein sehr untypisches Buch für den Deutschen Buchpreis. Und das meine ich hier natürlich als Kompliment, weil man auch mal was Neues probieren sollte. Und ich mag Stefanie Sargnagel so gerne, weil sie so unglaublich schlau ist, aber eben nicht dieses, ich trage einen Kordbläser mit Lederflicken und trinke Rotwein vorm Kamin-Ding durchspielt, sondern halt zeigt, dass es auch lustig, cool, schnell, punchy schlau sein kann. Und ich bin hier natürlich super kritisch rangegangen, weil ich liebe Stefanie Sargnagel und dachte, oh, wenn die sich jetzt über den Mittleren Westen lustig macht, ne, was mache ich denn da? Dann bin ich im Konflikt, dann muss ich Stefanie Sargnagel jetzt auf einmal verurteilen, weil ich liebe ja bekanntermaßen, wer diese Show schon länger hört, weiß es, Minnesota. Ich bin ein Stan des Mittleren Westens und hasse alle Menschen, die diese Staaten Flyover States nennen. Was denkt ihr euch eigentlich, ihr? Naja, also, aber hier, das ist nicht herablassend. Das ist mit dem gleichen Schmäh, mit dem sie über Wien spricht, spricht sie jetzt eben über Iowa. Und hier ist so viel drin über weibliche Freundschaften. Ihre Mutter kommt später dabei, über das Verhältnis von Töchtern und Müttern. Was es bedeutet, als Frau Kunst zu machen, was es in dem Betrieb bedeutet. Eben auch diese kulturellen Verwerfungen, wie du beschrieben hast, Robin. Und das Ganze ist immer unterhaltend, hat aber gleichzeitig sehr, sehr viel zu sagen und hat eben diesen Genreansatz, den man, du hast es autofiktional genannt, Robin, das ist bestimmt richtig, aber kann man so viele Genrebegriffe in Anschlag bringen, um zu versuchen zu beschreiben, was Stefanie Sargnagel hier macht. Das hat irgendwie Memoir-Aspekte, das hat Essay-Aspekte.
Also Sozialstudie.
Das ist eine Art Reisetagebuch. Das ist ein bisschen eine Parodie auf Jack Kerouac an manchen Stellen mit dem klassischen amerikanischen Reiseroman On the Road. Und das läuft alles aber schön zusammen und ist auch immer elegant verbunden. Man hat nie das Gefühl, dass sie jetzt irgendwelche Sachen hier zusammentrümmert und dann so ein Frankenstein-Buch erschaffen hat, sondern das ist alles sehr organisch. Und ich hatte damit viel Spaß. Annika, wie hat es dir gefallen?
Ja, ich kann das ganz kurz und knapp machen. Ich sehe es genauso wie ihr. Das ist schlau, das ist lustig, das ist unfassbar politisch, denkt man gar nicht. Ihr habt ja die Themen gerade wunderschön erwähnt. Und also zum Beispiel als ein kleines Beispiel vielleicht, es geht auch als ein kleines Thema um die Wichtigkeit von Klatsch und Tratsch. Da mag man jetzt denken, ja, ne, okay, was ist das? Ja, das ist ein unheimlich wichtiges Schmiermittel für menschliche Beziehungen. Das ist total interessant. Also solche Themen, die auf den ersten Blick abwegig erscheinen, die aber vielleicht in der Soziologie oder anderswo eine unheimliche Bedeutung haben. Es ist ja nicht ohne Grund, dass wir gesagt haben, Stefanie Sargnagel, jetzt bitte alle Staaten bereisen und entsprechende Bücher schreiben. Und zu guter Letzt eins meiner absoluten literarischen Lieblingszitate, Spezi, das Kokain der kleinen Frau, stammt aus diesem Buch.
Das ist fast so gut wie nur schöne Menschen am schöne Gedanken.
Genau.
Das stimmt. Ja, dann kommen wir doch mal zum nächsten Buch dieser Folge und einem Buch, was wir auch noch nicht vorgestellt haben. Uha, jetzt wird's spannend. Annika, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe euch mitgebracht ein Buch, das es auch nur in Anführungszeichen auf die Longlist geschafft hat. Es heißt Toni und Toni und ist von Max Orawien. Und wir haben ja gerade eben schon eingangs gesagt, wie hier unsere heutige Auswahl zustande gekommen ist. Natürlich schauen wir, welche Bücher interessieren uns. Und auch dieses Buch, das tickt auf den ersten Blick ganz viele Boxen ab. Es ist ein Debüt, es ist ein kleinerer Verlag aus Österreich, der Drosche Verlag in dem Fall. Es ist experimentell. Aber ganz ehrlich sage ich euch, hier bin ich in erster Linie nach dem Titel gegangen. Toni und Toni, ein Gruß an meine kleine Nichte Toni, Papierstopp Podcast The Next Generation. Ihr wisst Bescheid, wir arbeiten dran. Also,
wir
das war einer der Gründe.
Sie ist das, was Robin, was Annika sagen will. Wir indoktrinieren sie.
Ja,
genau.
Wir verschwulen die Kinder.
Niemand ist für uns sicher. Also, Toni und Toni legt uns Max Orawien vor. Max Orawien ist Schriftsteller und Soundartist. Also, er hat bislang vor allem mit seinen audiovisuellen Textperformances auf internationalen Festivals für Furore gesorgt und er war auch Teil von Babelsprech, einem Netzwerk junger deutschsprachiger Lyrik. Und jetzt legt er also hier mit Toni und Toni seinen Debütroman vor und das titelgebende Paar. Dabei handelt es sich um Antonia und Thomas, die also beide Toni genannt werden. Die beiden leben in Wien und wir lernen sie an einem recht düsteren Punkt kennen und erfahren in Rückblenden, wie die Beziehung der beiden begonnen hat und wie es zu diesem Punkt, an dem sie sich jetzt befinden, kam. Es ist nämlich so, dass der männliche Toni Thomas bei einer Tanzbühne gejobbt hat, in dem Toni die weibliche trainiert hat. Die beiden haben sich dann kennengelernt, haben sich angefreundet und haben dann beschlossen, eine gemeinsame Tanzperformance auf die Beine zu stellen, obwohl der männliche Toni noch überhaupt nie getanzt hat. Das funktioniert jedenfalls irgendwie ganz toll. Und sie bekommen ein Stipendium von einem Tanzstudio und proben gemeinsam weiter. Und es entspinnt sich auch eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Jetzt muss man wissen, es sind beide keine leichten Charaktere, schleppen beide ordentlich Ballast mit sich rum. Sie ein Familiendrama um eine ältere, verstorbene Schwester, der Vater weg und Armut. Selbstverletzung und er kommt aus etwas in Anführungszeichen besseren Hause, hat ein Studium abgeschlossen, dann aber auch nichts wirklich so richtig auf die Reihe bekommen, lange bei seinen Eltern gewohnt, bis er halt diesen Job bei der Tanzbühne angenommen hat und dort seine Toni kennengelernt hat. Und die beiden proben nun also zusammen und feiern zusammen und es werden ganz viele Drogen konsumiert, aber das läuft alles gut. Sie haben eine tolle Generalprobe mit ihrer Show und auch ein Angebot für ein Festival. Doch dann kommt es zu einem Unfall, der dafür sorgt, dass Toni, die Weibliche, nicht mehr tanzen kann und das Paar gerät in eine Abwärtsspirale. Die Drogen und das Geld gehen aus. Er flüchtet sich ins Japanische, lernt wie besessen Schriftzeichen und Einkehr. Sie versinkt in Depressionen. Die beiden werden immer isolierter und die Verzweiflung nimmt zu. Das erstmal zum Inhalt. Erzählt ist das Ganze komplett aus der Sicht von Thomas und auf verschiedenen Zeitebenen, habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist viel Rückblende aus der Jetztzeit. Er ist ja auch ein recht unzuverlässiger Erzähler, weil ja zum einen auch viel Drogen die Rolle spielen, zum anderen teilweise auch mit seinem eigenen Übersetzen aus japanischen Dingen, die er vielleicht noch gar nicht so richtig übersetzen kann, also seine mangelnde Sprachkenntnisse. Er überträgt da einiges, wenn ich das richtig verstehe und so weiter. Man kann sich also nie so richtig sicher sein, aber dieses Verschwommene, so will ich es mal nennen, das passt auch zu der gesamten Anlage des Buches, denn eigentlich ist das Ganze eher eine sprachliche Performance, ein literarischer Ausdruckstanz, so möchte ich es mal nennen, quasi ein Contemporary als Text. Also es geht nicht so stringent, es wird also sehr körperlich, Bewegung spielt eine große Rolle hier, zum einen natürlich im Tanzen selbst, da geht es um Einsatz des Körpers, um Erinnerung der Bewegung, ums Muskelgedächtnis. Es gibt aber auch andere Arten der Bewegung, eher räumlicher Natur, von Umzug bis Verräumen, Bewegen anderer Objekte und auch gesellschaftliche Bewegung werden thematisiert. Es geht natürlich um Klassismus, es geht aber auch um die Abwärtsspirale, denn dieser Tanz, den die beiden Protagonistinnen hier gemeinsam tanzen, der nimmt zwar sehr viel Fahrt auf und dann geht es aber auch leider sehr steil abwärts. Das Ganze ist also wirklich unfassbar experimentell, mehr Performance als Text und das ist natürlich ein interessanter Ansatz und auch spannender Ansatz, ein Ansatz, der für mich sehr weit außer meiner Komfortzone liegt, den ich aber interessant fand und den ich auch gut fand. Ich hatte allerdings so ein bisschen das Problem, dass ich mit der Erzählstimme gar nicht so richtig gut zurechtgekommen bin. Das ist ein sehr, sehr lethargischer, unfähiger Charakter. Das muss ja erstmal nichts Schlimmes sein. Also wir wissen ja alle, wir brauchen keine Protagonistinnen oder Erzählstimmen, mit denen wir uns hundertprozentig identifizieren oder die nur tolle Sachen machen. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja gerne dahin, wo es weh tut. Aber hier war das dieses sprachliche gemischt mit diesem lethargischen Grundton. Dann kam viel von diesem Japanischen mit rein, mit Schriftzeichen, mit Zen-Stimmung. Dadurch wirkt es dann auch irgendwie schnell prätentiös. Also nur mal als Beispiel, er setzt sich dann halt nicht auf sein Sitzkissen, sondern auf sein Zafu und dann kommt das Zeichen und dann kommen die ganzen anderen Sinne. Und das war mir alles ein bisschen zu drüber und das hat irgendwie auch dazu geführt, dass das Buch, obwohl es nicht mal 100 Seiten hat, doch relativ zäh daherkam. Und für so einen aufregenden Tanz, finde ich, ist das kein so gutes Urteil. Also es war nicht so unbedingt meins und der Protagonist hat da leider gar nicht geholfen. Ich bin aber überhaupt nicht alleine hier in meiner Meinung. Bin gespannt, was Robin und Maike zu Toni und Toni sagen. Die haben nämlich auch beide mitgelesen. Was sagt ihr denn zu diesem Buch?
Also erstmal, ich bin natürlich nicht so biased wie du, weil ich habe keine Nichte, die Toni heißt. Aber, aber ich fand das Buch von der Anlage, auch so wie es auf dem Klappentext stand, ziemlich spannend. Und ich fand, ich muss dir aber in vielen Punkten recht geben, Annika. Also ich kam mit diesen beiden Protagonisten auch nicht so gut zurecht. Die sind ja, also wenn man es ganz mal runterbricht, und ich möchte hier absolut nicht irgendwelche Shaming betreiben von Menschen mit psychischen Erkrankungen, absolut nicht. Aber wenn es runtergebrochen wird, sind das beide Leute, die überhaupt nicht klarkommen, auch miteinander überhaupt nicht klarkommen. Voll die toxische Beziehung in jeder Art und Weise. Und die eigentlich in ihrer Agony, in ihrem Pain sitzen die da zu Hause und wissen eigentlich nicht, wie sie da rauskommen. Aber es macht halt auch keiner von beiden irgendwas. Und dann ist in der Retrospektive, wird dann immer die ganze Zeit darüber sinniert, wie es eigentlich dazu kam, wo man dann aber eigentlich auch schon in dieser ganzen Begegnung zwischen den beiden merkt und auch wie diese Tanzperformance machen, dass es eigentlich von vornherein nicht so richtig funktioniert hat. Also da gibt es dann die eine treibende Kraft, die weibliche Toni, der männliche Toni sozusagen dackelt so ein bisschen hinterher, hatte ich zumindest das Gefühl, während er das geschrieben hat, so ein bisschen, dass er eher so der passivere Part ist und halt auch, als dann die weibliche Toni eben in ihrer Depression versinkt, auch eigentlich nicht wirklich was macht, um mir zu helfen, sondern er flüchtet sich dann eskapistmäßig in seine eigene Welt, in seine neue Welt, die er sich da mit diesen japanischen Zeichen und mit seinem ganzen komischen Zen-Esoterik-Quatsch da zusammengezimmert hat. Und genau so sieht es dann halt auch aus. Und das wird, finde ich, ganz gut in der Metaebene gemacht, weil wir sprechen ja hier darüber, das heißt also, der Autor hat das ja schon in diesem Buch verankert, aber ich muss auch sagen, dass ich das Buch sehr zäh fand. Das liegt natürlich an dieser ganzen Körperlichkeit, ne? Also dieses Buch, da könnte auch Körperlichkeit 1.0 draufstehen, so ungefähr, weil es ist wirklich alles, geht um Bewegung und miteinander Haut auf Haut, wie oft ich diese Sätze oder diese Wörter Haut auf Haut gelesen habe, kann ich gar nicht zählen, so oft wurde das gemacht, und es geht immer viel um Sentimentalität und um Emotionen und so. Und das ist auch bestimmt, alles hat seine Berechtigung, aber die leben ja nur noch in Emotionen. Es geht gar nicht mehr eigentlich um die Realität, in Anführungsstrichen. Und die verlieren auch den Halt zur Realität. Und so verlieren wir als Leser auch so ein bisschen mit denen den Halt zur Realität, was aber eigentlich noch spannender hätte ausstaffiert werden können, sagen wir es mal so. Also ich finde, das Buch ist so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Ich habe es aber trotzdem ganz gerne gelesen, wegen diesem Sound und auch wegen dieser ungewöhnlichen Art mit diesen ganzen Zeichen. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, aber am Ende des Tages war es jetzt auch kein Buch, was mich irgendwie mega mitgenommen hat. Maike, wie siehst du das?
Ich sehe das ganz ähnlich. Das ganze Ding, ich habe mir aufgeschrieben, es ist eine Halluzination. Wir haben hier diese zwei.
So ein Fiebertraum.
Ja, das Buch ist ein Fiebertraum. Und sowas ist für mich immer ein Kompliment. Ne? Ich bin gerne gefangen in literarischen Fieberträumen. Und es zeigt diesen Zusammenbruch der Beziehung. Und ich sehe das eben genauso wie ihr. Wir haben Probleme mit diesem Thomas, der um die 30 ist, der einen Masters hat, der dem sein Papa sein Leben bezahlt und irgendwann macht er das nicht mehr. Das ist einfach eine schwierige Figur, weil es halt jemand ist, der alles hat, aber aufgrund seiner psychischen Erkrankung offenbar nicht in der Lage ist, seine Möglichkeiten zu nutzen. Das wird aber, weil die Reflexionsebene an vielen Stellen fehlt und wir das aber auch immer aus Sicht von ihm hören, bleiben wir auch so ein bisschen in diesem Nebel gefangen, weil uns diese Erklärungsebene, dieses Außen, das fehlt komplett. Mhm. Wir haben nur das Innen und das hat diesen klaustrophobischen Effekt. Und ich finde, das ist, was der Autor ganz fantastisch macht, diesen klaustrophobischen Wirbel, dieses Halluzinatorische, dieser toxischen Beziehung. Und genau wie die Beziehung zusammenbricht, so ist der Text eben fragmentarisch. Und immer wenn es ernst wird, flüchtet sich die Hauptfigur in diese Zeichen und in Erklärungen und sucht einen Anker, während seine Freundin komplett den Halt verliert. Es ist genau wie du sagst, Robin, die kommen allein nicht klar und dann kommen sie miteinander eben erst recht nicht klar. Und das ist, was hier gezeigt wird. Und dann ist mir noch was aufgefallen, da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn man dieses Buch mal auf Plausibilität prüft, und ich bin nicht diejenige, das ist jetzt, glaube ich, auch schon in der heutigen Folge klar geworden, die gesagt hat, das Buch muss mal super plausibel sein, aber wenn es nicht plausibel ist, hat das ja immer einen Grund. Und ich finde es sehr interessant, dass dieses Buch die Prämisse hat, dass eine professionelle Tänzerin mit dem Rezeptionisten und studierten Philosophen Thomas einen Tanz einübt und dafür dann irgendwie ein Stipendium bekommt. Das ist 100%ig unglaubwürdig, also rein metaphorisch zu lesen. Und dieser Tanz ist ja auch als Spiegel angelegt. Und in dieser Ebene macht es dann wieder Sinn mit dem, was du gesagt hast, Annika, dass Dinge sich bewegen, dass sie arrangiert werden im Raum, Bewegung im Raum, Verhältnis zueinander im Raum. Das ist nur auf der metaphorischen Ebene überhaupt sinnvoll. Es ist 100%ig unplausibel, genau wie übrigens der Unfall. Also Antonia hat diesen Unfall, wir wissen gar nicht genau, wie das passiert ist. Und dann fragen wir uns, ja, wie kann es denn sein, dass alle Ärzte sagen, das ist gar nicht so schlimm, aber Antonia kann trotzdem nie mehr tanzen. Da stimmt doch was nicht. Und da sind ganz, ganz viele Stellen, wo man merkt, dass dieser Plot keinen Sinn macht. Aber nicht, weil der Autor nicht in der Lage ist, einen stringenten, logischen Plot zu schreiben, sondern das ist Teil der Konstruktion, dass da Sollbruchstellen sind und dass da die Realität offenbar nicht korrekt wahrgenommen werden kann. Also wir wollen jetzt nicht hier über die Natur der Realität und ob es Objektivität gibt oder nicht reden, aber ob ein Unfall so schlimm ist, dass man noch tanzen kann oder nicht, das kann man schon, kann man glaube ich hier schon festmachen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie das hier ausgewählt ist. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, dass wenn man sich ein bisschen umschaut in Rezensionen, das offenbar niemand wahrgenommen hat und dass es ganz häufig einfach als bare Münze genommen wird, obwohl der Autor eindeutig den Lesenden Fallen stellt, dass wir diesem Thomas nicht trauen können. Genauso wenig wie wahrscheinlich Antonia, die aber nicht zu Wort kommt. Und das hat mir einfach gut gefallen. Ich bin voll bei euch, dass das unterm Strich nicht so richtig funktioniert. Mich haben auch irgendwann diese Zeichen genervt, weil ich mir dachte, ja, ich habe das jetzt verstanden, dass das Eskapismus ist. Und ich habe auch verstanden, dass uns der Autor extra quält, weil er will uns ja zeigen, was das psychologisch bedeutet, in diesen Situationen drin zu sein. Es ist trotzdem teilweise ein bisschen schwer zu ertragen. Ich habe auch mit dem Text gerungen, aber ich sehe es als Plus, dass wir hier einen Text haben, über den wir drei sehr gut reden können. Ein Text, der uns was abfordert, ein Text, der Ideen hat. Ob das jetzt ein deutscher Buchpreistext ist oder nicht, will ich mich eigentlich gar nicht festlegen. Ich finde jedenfalls, dass es ein interessanter Text ist, was schon mehr ist, was man, als man über viele andere Texte behaupten kann.
Also das, was du gerade eben nochmal angesprochen hast mit diesen Logikfehlern, die sind mir natürlich auch sehr, sehr, sehr unangenehm aufgefallen, so möchte ich es mal formulieren.
Ja, aber ich glaube, es sind keine Fehler, es ist die Absicht.
Ja, ja, aber das ist ja das, was ich vorhin zum Beispiel bei dem Franz Friedrich meinte. Ich lasse mich auf sowas ein, wenn irgendwie so die äußeren Parameter stimmen. Und hier hätte ich mich gern noch mehr drauf eingelassen, aber ich habe wirklich diese Frage, wie kommt sie auf die Idee mit diesem Typen, der selber auch noch sagt, also ich habe einen Bewegungsradius quasi von, keine Ahnung, ganz kleiner Kreis, der irgendwie noch nie groß getanzt hat, außer vielleicht mal komische Verrenke und der Disco, also sagt das ja selbst, dass sie ihn mit in die Performance nimmt und die da auch noch ein Stipendium dafür kriegen und auch noch für ein Festival angefragt werden. Klar ist das genau wie du sagst, ne, metaphorisch und Fiebertraum und so weiter und so fort, das hat aber trotzdem die ganze Zeit beim Lesen, obwohl ich das wusste, in mir genagt. Muss ich einfach so zugeben. Das hat mich tierisch aufgeregt.
Oh Gott, du bist ein Realismus-Junkie, Annika.
Ja, so bin ich. So bin ich.
Sie will Plot, sie will Realismus. Unfassbar.
Sorry.
Jacques, wie kommst du denn dazu? Ja, aber ich, um auch nochmal darauf zu verweisen, du hast absolut recht, Maike, da waren ganz viele Logikfehler und auch das mit dieser drogeninduzierten Amnesie, die der ständig hat. Es ist ständig irgendwie auf der Tanzfläche, dann nehme ich Ketamin und auf einmal so, oh, es ist 2 Stunden später. Also sorry Leute, aber so funktionieren Drogen nicht.
Wir haben das für euch getestet, nee, Quatsch.
Ja, genau. Aber so, also so funktioniert das einfach nicht. Und das ist natürlich auch wieder so ein Hinweis darauf, ne, dass irgendwas nicht stimmt. So, dass immer, auch gerade als dieser Unfall passiert ist, da ist ja dann auch convenienterweise auf einmal wieder eine Amnesie durch irgendwelche Drogen passiert. Und da weiß man ja auch nicht genau, vielleicht hat der selber was damit zu tun. Ne? Also immer so, wenn ich das Gefühl hatte, dass es unangenehm für ihn wurde, für den Erzähler, für Thomas, dass er dann anfängt, Logiklücken oder Logikfehler oder halt Amnesie vorzutäuschen, um bestimmte schmerzhafte Themen nicht ansprechen zu müssen. Und das spricht natürlich auch für einen sehr unzuverlässigen Erzähler.
Genau, es ist wie mit den Zeichen. Also, dass wir hier einen Erzähler haben, der hier wird versucht, dessen psychologische Probleme im Text abzubilden. Und damit haben wir, glaube ich, alle drei ein bisschen gekämpft, schätzen aber, glaube ich, den Ansatz, oder?
Ja, absolut. Mhm.
Auf jeden Fall. Ich würde es so festhalten, also wir haben es ja beschrieben oder umschrieben, es ist ja ein Soundartist, der hier zu Werk gegangen ist, also der Autor. Es ist eine audiovisuelle Textperformance, so ein bisschen Sprachperformance. Also wenn ihr mal wissen wollt, was euch dahinter verbirgt und vor allem, ob das was für euch ist, dann ist das hier, glaube ich, ein ganz gutes Buch, um sich da mal in so eine Art der Literatur reinzulesen.
Absolut. Mhm. So, damit kommen wir zum letzten, but sicher not least Buch, was wir hier euch heute präsentieren wollen. Und jetzt gebe ich einfach mal das Wort an meine geschätzte Kollegin Maike, die euch hier jetzt mal erzählt, wieso das vorliegende Buch den Buchpreis gewinnen sollte.
Wir sprechen jetzt über den Gewinner des Deutschen Buchpreises, wie Robin richtig ausgeführt hat. Wenn er nicht gewinnt, liegt die Jury halt falsch, aber wir liegen wie immer richtig. Clemens Meyer, die Projektoren, hat schon den Lessing-Preis 2025 zugesprochen bekommen. Ja, 25, ihr hört richtig. In Leipzig weiß man Bescheid. Jetzt auf der Shortlist auch des Deutschen Buchpreises. Ein 1000 Seiten Wahnsinnswerk, nicht das erste seiner Art. Wir erinnern uns an Clemens Meyers Im Stein, mein Lieblingswerk von Clemens Meyer, auch über 1000 Seiten. Jetzt eben die Projektoren. Ich versuche jetzt mal zu erklären, worum es geht. Allein das ist schon eine Challenge. Also, in die Projektoren geht es um Krieg in Europa und die Narrative, die den Hass zwischen Menschen und Völkern anstacheln. Also es geht um Projektionen, wie quasi der Titel schon verrät. Wer projiziert diese Narrative und wer konsumiert sie? Darum geht es. Das ganze Ding, auch hier bleiben wir im Filmbereich, ist, wie es ja auch ein bisschen typisch für Meyer ist, ist stark im Cut-Up-Stil, Meyer auch Boros-Fan, angelegt, auch stark im Stil der Filmmontage hier gehalten. Wir wissen, die Filmmontage erzeugt Sinn durch das Gegenüberstellen unterschiedlicher Bilder, weil eben nicht nur Bild und Bild wahrgenommen wird, sondern weil das Gehirn eine Verbindung interpretiert. Genau das macht Meyer hier über 1000 Seiten Text und erzählt dabei von Kriegen, Sachsen und Karl May. Ja, warum? Meyer und May kommen beide aus Sachsen und wahre Geschichte. Die Filmschauplätze, wo die Karl-May-Filme gedreht wurden, die sind im ehemaligen Jugoslawien und wurden während des Jugoslawienkrieges zu Kriegszonen. Und mit diesen wahren Begebenheiten spielt Meyer in seinem Buch, der natürlich selber nicht nur ein großer Filmfan ist, sondern auch schon Preise gewonnen hat für Drehbücher, dessen Kurzgeschichten verfilmt wurden, also der sich ausgesprochen gut in der Filmszene auch auskennt. So, jetzt habe ich schon ein paar Ideen und Themen genannt. Jetzt ruft Annika natürlich, wo ist der verdammte Plot? Ja, Annika kommt. Also. Wir kriegen hier über 1000 Seiten in diesem Cut-Up-Format ein ganzes Mosaik an Charakteren in unterschiedlichsten Szenen, die alle in der Montage zusammengesetzt werden. Versuchen wir einen Plot herauszufiltern, müssen wir uns wohl an einem Charakter festhalten, der durch das ganze Buch geistert. Der heißt im Buch nur Cowboy. Den treffen wir zuerst während des Zweiten Weltkrieges. Später wird er Statist bei einem Karl-May-Film. Und später treffen wir ihn dann wieder während der Balkankriege. Er driftet also durch europäische Blutbäder, die durch die unterschiedlichsten Ideologien und Lügen befeuert werden. Und sein Trauma verleiht einen großen Schatten über seine Realitätswahrnehmung. Wir haben also ihn als Person in den Situationen. Seine Wahrnehmung wird kumulativ beeinflusst durch das, was er früher gesehen hat, durch die Traumata, die sich in diesen durch diese Ideologien und Kriege in ihm angesammelt haben. Und dann aber nochmal überblendet mit Filmen, weil auch auf der Plot-Ebene kommen Filme und Projektoren immer wieder vor. Karl-May-Bücher, Karl-May-Filme, echte Darsteller aus Karl-May-Filmen treten hier als fiktionale Charaktere auf. Und das alles fließt ineinander und das ist so fantastisch und kunstvoll gemacht, auch sehr anspruchsvoll, muss ich sagen, ist ein sehr anstrengendes Buch, aber ganz genial in seinen verschiedenen Szenen und Gegenüberstellungen. Wir haben es natürlich auch mit einer Psychiatrie zu tun, das will ich nicht verschweigen, das scheint das große Thema hier im Buchpreis zu sein. Hier gibt es noch eine Psychiatrie und zwar die Irrenheil- und Pflegeanstalt Tonnenberg in der Nähe hier von Leipzig, wo Karl May angeblich eingewiesen wurde. Und das ist natürlich als Metapher hier auch am Start, denn Europa im Krieg, das ist ein Spektakel, in dem die Menschen einfach den Verstand verlieren und sich in Projektionen des Hasses und Narrative der Gewalt verlieren. So, jetzt könnte ich noch weitermachen. Da sind 100.000 weitere Schichten. Hier wird mit dem deutschen Geniekult gespielt, Hochkultur, Mythen, Albträume. Hier kommt alles zusammen. Teile wurden schon früher veröffentlicht in der Novelle Nacht im Bioskop über das Novi Sad-Massaker. Das Buch hat mich stark, stark beeinflusst. Es ist nicht mein Lieblingsbuch von Meyer, das ist immer noch im Stein. Andere Bücher, also wenn ihr Neulinge seid von Meyer, fangt um Gottes Willen nicht hiermit an. Lest eher erstmal sowas wie Als wir träumten oder so. Aber ich habe den allergrößten Respekt vor Clemens Meyer. Nicht nur, weil auch er hier sich dem Mitkalt natürlich absolut verweigert und halt Narrative der Gewalt wirklich durchspielt in einem künstlerischen Projekt und sich nicht hinstellt und sagt, Erinnerung ist wichtig, Krieg ist schlecht oder so. oder irgendwie Kolonialismus, nein, nein, nein. Sondern wirklich durch das Kunstwerk diese Botschaften hindurchscheinen lässt in ganz intensiven Szenen. Und noch was möchte ich wirklich hervorheben an Meyer. Meyer denkt, dass die Leserinnen und Leser, die zu seiner Literatur greifen, intelligent sind. Das möchte ich hier mal, ja. Ich schätze das, wenn ich ein Buch lese und das Gefühl habe, der Autor denkt, ich bin schlau. Weil er mir eben nicht alles häppchenweise erklärt, sondern weil er mir Kunst zumutet, von der er weiß, dass er anspruchsvoll ist, von der er weiß, dass ich als Leser arbeiten muss, von der er weiß, dass ich unter Umständen, wenn mir Kontexte nicht bekannt sind, etwa der Jugoslawienkriege oder von Karl May oder von was auch immer, von Novi Sad, dass ich mich hinsetzen muss, dass ich recherchieren muss. Und er mutet mir das als lesender Person einfach zu, weil er daran glaubt, dass lesende Menschen intelligent sind und weil er auch an die Kraft der Kunst glaubt und eben nicht glaubt, dass Kunst eine Form des Essayismus ist, die mir alles erklären muss, sondern dass es für sich steht. Das ist ein wirklich leidenschaftlicher, ganz radikaler Geschichtenerzähler, der sich auch kein Stück für Verkäuflichkeit interessiert. Dieses Buch ist nicht geschrieben, um sich wie geschnitten Brot zu verkaufen. Weil Meyer den fantastischen Ruf genießt, sehr zu Recht in der Kulturszene, wird trotzdem überall über dieses Buch gesprochen, aber machen wir uns nichts vor, wie viele Leute, die gelegentlich am Pullman Buch lesen, denken sich, ich lese jetzt 1000 Seiten Krieg in einem Montageverfahren von Clemens Meyer. Das macht kein Schwein. Und Clemens Meyer ist das wurscht, weil er will nämlich nicht verkaufen, er will nämlich nicht berühmt sein, sondern der will Kunst machen. Radikale Kunst, für die will er wahrscheinlich auch berühmt sein, wäre bestimmt auch gerne reich, sei ihm gegönnt. Aber die Kunst ist ihm wichtiger. Das hier ist nicht beliebig, das hier biedert sich nicht an. Solche Autoren brauchen wir. Meyer wird ja auch international stark wahrgenommen, war es schon mehrfach für den International Booker nominiert, wird übersetzt in die englischsprachige Welt. Da können wir stolz sein auf den. Also ich bin wirklich, wirklich beeindruckt von diesem Buch und das ist zusammen mit dem Karl Leiter. Für mich sind das die zwei Standouts auf der Liste.
Ja, dann drücken wir dem Buch doch mal alle Daumen, würde ich sagen. Und wir sehen ja dann noch, wie es ausgeht und werden natürlich dann nochmal in unserem Nachrichtenblock berichten. Aber für dieses Jahr war es das mit unserer deutschen Buchpreisfolge. Wir danken natürlich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Und am Ende dieser Folge bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir sind in 2 Wochen wieder da mit einer neuen Folge und 3 neuen Büchern, die, wer weiß, ob die auf der Liste stehen, aber zumindest nicht auf dem deutschen Buchpreis. Und bis dahin, wie immer, liebe Leute, bleibt uns sozusagen, gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt gesund und bleibt bitte auch so cool, wie ihr seid. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.